Davoser Zeitung, Klosterser Zeitung, Kulturschuppa präsentieren.
Tick, Tack, Talk. Talkshow mit dem Konrad Inliesch.
Und mit meinem heutigen Gast, dem Fotograf Lothar Schmid aus Saas. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten Tic-Tac-Talk im Kulturschuppen Klosters. Willkommen auch dir daheim, die das als Podcast hören. Wir haben heute einen Fotograf da und wir probieren aber doch, dem Herr, der da ist, ein bisschen hinter die Linse zu schauen und seine Beweggründe herauszufinden. Was wir natürlich auch schon wissen, ist, man muss die Leute gerne haben, wenn man die Leute fotografiert. Man muss auch sich selber lieben. Ich sollte mich selber auch lieben, aber ich bin jetzt einfach nicht so mein Typ, habe ich gemerkt. Ich habe aber auch Pläne, was ich in meinem Leben alles machen möchte. Nummer eins ist, ich möchte irgendwann in meinem Leben mal noch eine Bucketliste erstellen. Das ist das, was ich jetzt einfach als erstes möchte, haben wir vorgenommen. Und was ich auch machen möchte, ist Sätze den Leuten sagen, die man selber eigentlich nie gehört. Also Sätze, die ich nie höre, sind zum Beispiel «Danke vielmals», hört man viel zu wenig. «Schön, dass es dich gibt», hört man auch viel zu wenig. «Da hast du eine Million», viel Spass mit dem, hört man auch, viel zu selten. Und es ist ein bisschen schade. Es gibt Leute, die mehr Geld haben, aber nicht weniger Sorgen haben. Ich habe mir überlegt, der Bill Gates zum Beispiel, der tut recht viel Wohltätigkeit spenden. Prozentual tue ich aber eigentlich mehr spenden als er. Also wenn man das Vermögen zurückrechnet und das, was ich gebe, gebe ich eigentlich mehr als er prozentual. In diesem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, was würde ich machen, wenn ich das Einkommen hätte von Elon Musk? Und von der Scheißegal. Aber was würde er machen, wenn er mein Einkommen hätte? Das wäre spannend. Ja, so, das sind Fragen, die wir uns jetzt eigentlich heute Abend aber nicht damit beschäftigen wollen. Wir haben auch noch andere Fragen für den Lothar Schmid. Ich möchte ihn begrüßen. Da bei uns. Lothar, vielen Dank.
Hey, danke dir. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
Ja, ich danke, dass du auch gekommen bist.
Ja, ja.
Vielleicht gibt es Leute da, die Fotos gesehen haben von dir, nehmen sie jetzt an.
Es hat ein paar, ja.
Die
ja, ja.
vielleicht das gar ja, ja. nicht gewusst haben. Einheimische haben vielleicht die Fotos schon gesehen oder die da drin sind. Das ist ein Buch, oder ein, du hast gesagt, es ist noch kopiert worden, aber es sind Fotos, die Susanne Kocher hat
Susanne Kocher
und geschrieben über Leute zusammen. Von da. Und
ja, wir haben das gesehen. Also sie hat eigentlich die Idee gehabt, habe mich angefragt, ob ich das mit ihr würde machen. Sie hat ja mit Vergnügen. Und es war ein Vergnügen.
Ja, es sind ganz einzigartige Porträts. Ich habe es draußen aufgelegt.
Also es sind, zum Präzisieren, Susanne hat ja für den Spitex die Leute gepflegt. Und ist bis in den letzten Krachen gegangen, um den Leuten zu helfen. Und ist mit ihnen wie ein Engel. Nicht? Und sie hat gesagt, man sollte fotografieren. Und ich habe das eine tolle Idee gefunden. Und das sind also alles Leute, die für den Spitex gepflegt worden sind. Die nicht haben wollen, ins Altersheim gehen. Sehr gute Sache.
Sind wir so zumindest eigentlich angefangen? Ich will natürlich ganz am Anfang anfangen. Wie hat es mit dir angefangen? Wer bist du auf ja. Fotografieren gekommen?
Ich bin auf die Schiefbahn gekommen.
Hast du zu wenig gut gezeichnet? Hast du einfach gedacht,
ich nein, ich habe sehr gut gezeichnet.
Okay.
Ich habe eigentlich gut gezeichnet, ja. Und es ist jetzt so angefangen, ich bin in Saas aufgewachsen und dann im Hotel Acasana, das hat die Familie gehört. Und die haben dann gesundheitshalber das Haus verkauft, nicht? Und sind auf Rapperswil gezügelt. Und ich bin in der Mitte schon gewesen, cheers. Und ich habe den Moment benutzt, um der Mama zu sagen, ich will nicht mehr gehen. Ich will jetzt einfach schon ein Jahr fertig machen, die obligatorischen. Und habe das gemacht, Rapperswil, und dann habe ich gesagt, ich will in die Kunstgewerbeschule. Weil für mich war schon lange klar, dass ich etwas machen mit Bildern oder visuell. Ich habe nicht gewusst, was. Und ja, dann habe ich die Prüfung geschafft, die Kunstgewerbeschule. Und bin dort ein Jahr im Vorkurs gewesen. Und dann hätte man eigentlich können wählen nachher, eine Lehre machen, Grafiker, Fotograf, Innenarchitekt oder bei der Kunstgewerbeschule die gleiche Ausbildung, nochmal 4 Jahre. Präzisieren, nicht? Und ich hatte dort einen Lieblingslehrer. Das war Kaiser Peter Jenny. Der war von Glarus. Innen da, Glarus. Er war zurzeit ein flamboyanter junger Grafiker. Und hat es du gemacht. Hast du das kennt? Die ja. Kulturzeitung, du. Und Das ist mir immer eigentlich, ja, ich habe auch gelernt, wie man unterrichtet hat und alles. Und da haben gesagt, schau, ich würde vielleicht gerne einen Fotograf machen. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn du das machen willst, mach keine Lehre. Gang einfach als Assistent arbeiten. Und zur Zeit war das natürlich überhaupt nicht üblich gewesen. Und ich habe seinen Rat zu Herzen genommen. Ich habe dann jede Pause in der Kunstschreibschule circa voll Münze gehabt und habe jedem Fotograf zu Zürich telefoniert. Ich möchte gerne einen Job als Assistent. Und die haben entweder niemanden gebraucht oder einen normalen Lehrling, wenn man das macht. Und dann hat er beim 40. sagt er mir, das ist genau, was ich brauche. Und dann habe ich ihn getroffen und das ist heute noch, also wir sehen ihn heute noch, leider nicht zu viel, aber also, leider nicht genug. Und er heißt Alf Dietrich. Und das ist, der hat Stil eben gemacht, spezialisiert. Und spezialisiert auf Nahrungsmittelaufnahme. Und von dem habe ich eigentlich technisch alles gelernt. Das war so gut gewesen, damals. Und dann habe ich 2 Jahre dort geschafft. Und dann hat es mich aus Ausland gezogen. Ich habe gesagt, ich in der Schweiz ist sehr eng da, um mit dem Beruf zu arbeiten. Und habe dann auch gesehen, was im Ausland läuft. Und ja, habe den Koffer gepackt und bin mit 200 Franken im Sack auf Mailand. Ja, und habe dort einen Job gesucht. Als Assistent wieder, nicht?
Mhm. Du bist aber nicht so ewig lang Assistent gewesen. Also du hast später für bedeutende Zeitschriften fotografiert. Also hast du plötzlich Assistenten gehabt? Bist du dann der Chef quasi?
Ja, ja, klar. Ich bin also 16, 17 Kunsthochschule, dann bis 19 Assistent in Zürich und dann bin 19 bis 20 in Mailand Assistent gewesen. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, da kann ich nicht mehr viel lernen. Und habe gedacht, gut, ich muss schauen, wie es weitergeht. Nicht? Und dann habe ich eigentlich das Glück gehabt, weil ich habe einen Freund, den ich gemacht habe, zum Mailand, das war ein Zürcher, Paul Bühler. Der war künstlerischer Leiter vom Woman Vogue, also zum Männer Vogue in Italien. Und ich habe ihm gehauset, weil ich keine Wohnung mehr hatte, ich musste es nicht mehr leisten können. Und dann hat er gesagt, wir haben nächste Woche haben wir den Peter Knapp, der bei uns kommt, fotografieren. Und vielleicht kann ich dir ein Rendezvous machen. Ich habe gesagt, ja, probier es mal. Nicht? Und dann hat er gesagt, schau, morgen kommst du um 6 Uhr. Ich habe es gesagt und habe gesagt, habe ich kurz Zeit zwischen 2 Fotos. Und dann habe ich den Tunnel Peter Knapp getroffen. Mhm. Und das war auch wieder ein grosser Glücksfall, dass der mich überhaupt gesehen hat. Und habe ich auch und ich habe später gesehen, eine andere Dimension vom Modefotograf kennengelernt. Weil darum ich geschafft habe, zu Mailand, das ist das Klischee vom Fotograf, vom Modefotograf. Nicht mit Pelzmantel, Harley Davidson, Bentley. Oder? Und Peter war ein bodenständiger Mensch. Oder? Ja, und dann hat er mir gesagt, schau, wenn du was zu zeigen hast, kommst du auf Paris. Und dann hatte ich noch nichts gross zu zeigen gehabt. Schon gar nicht modemäßig. Und ich habe dann Leute kennengelernt, junge Leute. Ich bin zentral sie, aber junge Leute, hat Künstler dabei gehabt, alles Mögliche dabei gehabt. Und die haben sich sehr extrem angelegt. Die haben ihre Kleider im Flohmarkt geholt, für 3-mal nichts. Und haben das angelegt. Und ich habe mit der Zeit auch so ausgesehen. Und dann, als Peter mir gesagt hat, was du zu zeigen hast, habe ich gedacht, gut, ich tue die Leute fotografieren. Weil es hat mich nicht interessiert, mit Model und Stilistinnen. Und ich habe die Vormärkte gehabt, die sind gesehen, was sie waren und authentisch. Oder? Und dann habe ich die fotografiert, monatelang. Und ich habe auch wieder ein bisschen Glück gehabt. Bei meinem Fotograf hat es im Kasten, im Gerätekasten, einen Ringblitz gehabt. Und der Ringblitz, das tun wir mit dem Objektiv um. Also mit dem Objektiv in der Mitte und der Blitz ist rundum. Und das hat man früher gebraucht für, Medizin, für Aufnahme in der Medizin. Also ja. Wenn einer eine Operation kennt, schaut. Mein Zahnarzt hat auch einen. Wenn er bei mir rumfummelt, muss er ein Foto machen. Weil es gibt keinen Schatten. Und dann habe ich mit dem fotografiert. Und es hat auch eine praktische Überlegung gehabt. Weil ich hatte ein Objektiv von Nikon. Das war ein normales Objektiv. Und dann konnte man, jetzt sehen wir im Studio, ich hatte kein Belichtungsmesser und dann habe ich von dem Fotograf ausgeliehen. Dann konnte ich, sagen wir, auf 5 Meter in Blende 8. Und dann, wenn die Schärfe, also die Distanz geändert hat, hat sich das automatisch adaptiert. Mhm. Also wenn ich näher gekommen bin, auf 4 Meter, ist Blende auf 11 zugegangen, ist genau in der Proportion, hat das funktioniert. Also konnte ich, wie als Fotograf mit gutem Licht, guter Kamera, bin ich total eigenständig mobil gewesen. Und qualitativ ein gutes Foto machen können. Mit dem habe ich dann fotografiert, bis ich das Gefühl hatte, so, jetzt gehen wir mal dort weiter. Und dann bin ich zurück auf Zürich. Ich habe bei meinem alten Fotograf habe ich das alles entwickelt und vergrößert. Und habe den nächsten Zug genommen auf Paris.
Und die Fotos hast du dann verkaufen oder was hast du?
Nein.
Hast du einfach verdient?
Das ist einfach ein Portfolio, sagt man immer so. Ja. Ein Arbeitsbuch, um zu schauen, ob man mit dem Arbeit bekommt. Nicht? Das machen alle so. Nicht? Das ist gang und gäbe. Und ja, ich bin dann mit dem Buch auf Paris gegangen. Leider war der Peter nicht mehr rum. Als er zurückkam, hatte ich schon keine Rappen mehr. Aber er hat mir dann gleich ein bisschen Arbeit gegeben als Assistent. Ich hatte noch andere, aber ich habe es mir erlaubt, um ein bisschen weiterzuleben. Ich habe noch für andere Fotografen ein bisschen geschafft. Aber ich hatte auch die ersten Aufträge. Aber natürlich, weißt du, zeitschriftmäßig, da kannst du nicht davon leben. Oder? Das ist, ich weiß nicht, 200 Fra-Seiten, also 50 Stutzen-Seiten. Und da hast du eigentlich, wenn du Mühe bist, musst du vorbereiten. Ja, du musst doch daran arbeiten, bis du hast. Oder? Ja, dann ist aber so bin ich eigentlich über die Runde gekommen, mehr oder weniger. Und dann habe ich plötzlich gesagt, eigentlich könnte ich auch auf New York gehen. Und dann, okay. Kurz vorher, ich war schon mal organisiert. Und dann hat der Peter gesagt, schau, ich arbeite wahrscheinlich wieder als künstlerischer Leiter für Dell. Und wenn ich das mache, gebe ich dir sicher Arbeit. Weil er hat wirklich den Plausch gemacht an dem, was ich mache. Nicht, das also, für die Zeit und Zeitgeist gut gefunden. Nicht? Mhm. Ja, und dann, ja, von dort an ist es so gegangen. Bis ich nicht mehr mögen kann.
Bis nicht mehr mögen ist. Also du hast ja auch immer wieder neue Herausforderungen gesucht.
Ja, weil es ist natürlich, ich habe angefangen und bin eigentlich wirklich gerade eigentlich am besten Ort gelandet. Das heisst, ich habe mit den Besten arbeiten können. Und in der Mode hat es die 5%, die wirklich spitze ist, angefangen mit der Redakteurin, Haar, Make-up, Mannequin. Nicht, wenn man mit den Besten arbeiten kann, das ist sensationell gut. Nicht? Und ich bin eigentlich dort geschwind rein gewesen, nicht? Auf der anderen Seite, wenn ich eine gute Serie gemacht habe für eine Zeitschrift, zum Beispiel für Dell, dann ist nachher die Deutsche gekommen, dann die Engländer gekommen, dann die Italiener. Dann habe ich auch wieder die Serie müssen nochmal machen, nicht? Und so nach 2-3 Jahren in dem System drin, haben wir gesagt, ja, du jetzt bist erst 24, jetzt musst du doch noch mal schauen, ob du vielleicht noch etwas anderes machst im Leben, nicht? Und das haben wir natürlich auch eine Frage gestellt. Und von dem her, ja, habe ich allweg dann wieder aufgehört mit dem, also was Neues probiert und so fort und so fort.
Du hast mir auch im Gespräch gesagt, ein Konfuzius-Zitat, man schleitet nie zweimal durch das gleiche Wasser. Und ja. So, wenn ich das einschätze, hast du das auch probiert, um nicht zweimal durch das gleiche Wasser zu schleiten und hast andere
Quellen gesucht. Ja, ich habe das mehr, weißt du, ich habe eine Serie gemacht von Wasserfotos. Und das ist ein Element, das sich ständig verändert. Mit dem Licht, mit der Bewegung, mehr Wasser, weniger Wasser. Und das ist interessant, weil Es ist nichts Fixes, oder? Darum hat er gesagt, in dem Bereich.
Okay.
In der Mode vielleicht ist es nicht so, weil wenn wir Erfolg haben mit etwas, dann macht man das Produkt. Und dann kommt einer und will das Produkt auch haben. Und dann kann man nicht einfach etwas anderes machen, oder? Es ist wie wenn du einen Porsche bestellst und ich dir einen Volkswagen liefern, nicht? Also, oder du bist natürlich schon, hast verantwortlich zum das zu machen, wo für was du bekannt bist. Und du musst schauen, dass du langsam, soll ich sagen, Änderungen machst.
Mhm.
Ich habe es nicht so verkapiert. Ich bin da ein bisschen wild gewesen, aber eigentlich ist es ideal, wenn du langsam weitergehst.
Mhm. Mhm. Was man sieht, du hast eine Webseite, wo ich schauen bin. LotharSchmid.com, stimmt das?
Mhm.
Und dort hat es Porträts, Modenfotografie, Kosmetikfotografie. Und wo ich hängen geblieben bin, ist, muss es da freimütig gestehen, ein Foto von der Sophie Marceau.
Mhm.
Ich war gerade wieder 16 und habe die Foto angeschaut. Und boah! Also, weil es einfach eine schöne Frau ist und super fotografiert. Und du hast mit verschiedenen Prominenten zu tun gehabt. Wie gesagt, du hast mit Leuten von der Straße zu tun gehabt, aber du hast aber auch mit Prominenten zu tun gehabt. Und man will natürlich jetzt ein bisschen wissen, wie war denn das gewesen, wenn du eine Sophie Marceau oder einen Marcello Mastroianni fotografiert hast. Sind das die gewesen, oder was hast du für Erfahrungen gehabt mit denen?
Sehr gute.
Sehr gute?
Ich fand, das ist das Gegenteil von Diven. Weil das sind Leute, die haben geschafft, um dort herzukommen. Und du kannst nicht so weit kommen, ohne dass du ein bisschen bescheiden bist. Nicht? Und jetzt, im Fall von Sophie Marceau, das war ein Zufall. Ich habe ein bisschen, wie soll ich sagen, sobald man Produktion macht in der Mode oder auch im Portrait oder mit Berühmtheiten, dann ist immer Stilistin, Coiffeur, Maquilleur. Und gerade bei Berühmtheiten kommt noch die ganze Redaktion. Der Chefredakteur, der Artdirektor. Plötzlich ist die Hütte voll. Oder es wird kompliziert. Und wir haben mir angerufen, mit Sophie mal so Fotos zu machen. Und das war ein bisschen Hals über Kopf.
Mhm.
Das erste Mal. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich komme. Ja, ohne Assistenten nicht, ich komme einfach mit meiner Kamera. Nicht? Und das war ein bisschen frech. Und sie hat das sehr gut aufgenommen. Und hat auch den Plausch gehört, dass sie anders fotografiert wird als aus. Und sie ist von einem anderen Shooting gekommen, hat noch ein bisschen Maskara um die Augen gehabt, die nicht gut putzt war. Und das alles hat Leben gegeben.
Mhm.
Und ich habe sie dort in der Wohnung, im Stegenhaus, unter einem so Oberlicht. Und, also ich habe die Foto mal gezeigt, das dann noch. Und habe sie fotografiert auf locker. Und die Fotos sind sehr gut geworden. Sie hat das sehr geschätzt. Und dann bin ich jahrelang mit dem Hausfotograf geworden. Also sie haben mich immer wieder angefragt. Oder? Und das ist eine sehr lockere und, wie soll ich sagen, es ist immer sehr gut gegangen. Nicht?
Man hat dann auch ein Vertrauen zueinander.
Genau, das gibt Vertrauen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist generell natürlich, wenn man irgendwas fotografiert, also ich würde es ja hassen, wenn er mich fotografiert. Aber ich weiß auch, das ist schwierig. Und das Wichtigste ist, dass man den Leuten vertrauen kann. Dass sie sich wohlfühlen.
Mhm.
Oder? Das geht hier und da schneller. Hier und da schafft man es auch nicht unbedingt. Aber das ist das Vertrauen, wenn es nur 2 Sekunden geht.
Mhm.
Und dass die Leute auch loslassen. Weil, oder? Wenn du sagst, nur getragen, dann ist gut, aber du sagst, jetzt mache ich ein Foto und du kommst mit der grossen Kamera und dann oder der Pötzl ist ganz anders.
Ja.
Ja, auch da im Prätig auch nicht. Also, sagst du bleiben, wenn es sind. Ich komme dann. Und der Geist, und jetzt sind sie alle im Sonntagshemd mit den Bügelfalten, oder? Ja, es ist einfach in der Erziehung ein bisschen auch, oder? Oder das, ja. Nein, und soll ich sagen, eigentlich alle wirklich berühmten Leute, ich habe das immer sehr locker gefunden. Hier und da hast du ein bisschen Stress gehabt. Aber die kommen zum Beispiel, ich habe Clint Eastwood fotografiert.
Mhm.
Und die kommen, frage ich mal, Film, was präsentieren. Haben um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr, den ganzen Tag. Nicht? Und dann hätte ich soll von 2 bis um 5 Uhr Clint Eastwood haben. Und um 2 Uhr keiner, ich bin in Prag mit allem. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich da fotografiere wie früher die Hollywood-Stars mit der grossen 20-25-Kamera. Ich habe ihn installiert, der Blitz im Studio. Er ist um 10 vor 5 Uhr gekommen. Und ich habe gesagt, ich muss um 5 Uhr wieder gehen. Und ich habe gesagt, gut, weißt, du musst immer ein Foto machen. Und dann habe ich da hergestanden oder gekocht. Ich weiß auch nicht, wie der Chef, du musst immer, weißt, wie früher, dann musst du das hier her tun. Das ist nicht. Das ist ziemlich bleibend. Mhm. Und ich habe im Kopf gehabt, dass ich noch oben ohne fotografieren. Und dann habe ich abgedrückt und dann ist ein Blitz explodiert. Der Kondens, das macht nur einen riesen Knall. Und dann sind sie gerannt im Studio, das ist der Ende, und nie gebracht. Und dann war es 3 vor. Und dann habe ich, aber zur Sicherheit, gedacht, das machst du einfach normal, habe ich noch zweimal abgedrückt. Und dann ist es gegangen. Also, so Zeug passiert, oder? Aber generell toll. Also, ja, das sind Profis, ich meine, das sind Leute, die, wenn sie ansagen, es gibt einmal einen, der ins Studio kommt und sagt, ja, ich mag heute nicht. Nein, ich mache nicht gerne Fotos. Und du willst am liebsten sagen, dann geh doch heim. Ja, das ist meine, oder? Also, das sind natürlich auch, gibt's Verschiedenes, ja.
Wenn du jemanden fotografierst, hast du da schon von Anfang an eine Vision, wie das aussehen sollte? Wie jetzt beim Clint Eastwood, hast du gesagt, einfach. Oder lässt du dich inspirieren oder sagen die was? Oder ist das verschieden? Weißt?
Nein, das sage ich mir eigentlich nicht. Es liegt schon an mir. Das Problem war, ich musste das lernen. Und ich habe auch Fehler gemacht, natürlich nicht. Also, jetzt zum Clint Eastwood, es gibt ein Foto von Clint Eastwood, die ist sensationell, das eine gemacht in 20 Sekunden. Und eben, weißt du, du musst vorbereitet sein. Ja gut, ich habe natürlich nicht gewusst. Und ich war im Studio gewesen, und sobald Blitz hast und alles, ist es immer komplizierter. Aber nein, du kannst machen, was du willst, du hast dich schon vorbereitet. Vielfach sind die Porträts, die ich gemacht habe, natürlich auch eine Verwendung an Titelseiten. Titelseiten sind immer ein bisschen klassisch. Das heisst, ein Heft macht alles auf weißen Hintergrund, die andere auf einem grauen Hintergrund, weil die wollen als Produkt erscheinen am Kiosk. Also wenn es verschiedene Leute drauf haben, wollen sie nicht unbedingt ein Foto. Sie wollen den Kopf. Mhm. Oder? Und dann musst du halt. Das musst du respektieren, sonst gehst du gar nicht. Also.
Ja. Mhm. Ich möchte jetzt den Bogen noch spannen in die jetzige Zeit. Was du jetzt fotografierst, sind viele Landschaften. Sind dir die Leute verleidet? Oder siehst du jetzt dort dann einfach mehr Potenzial? Das ist ja eigentlich ein grosser Weg, von Porträts von Leuten, Kosmetik, jetzt auf Landschaften.
Nein, das ist kein weiter Weg. Für mich ist es kein weiter Weg. Weil es ist ja klar, Menschen fotografieren, ich mache das gerne. Ich mache das auch heute noch gerne. Und wenn ich sage Menschen, meine ich von den Hübschen, den Berühmten, den Reichen, den Armen, die auf der Straße, ist mir gleich. Es hat überall interessante Gesichter. Und überall hat es interessante Begegnungen. Und wenn ich jetzt mache, das ist doch passiert, nach als ich von Paris zurückgekommen bin, habe ich gedacht, was kann ich jetzt fotografieren in Prättigau? Und dann habe ich eben das Buch gemacht mit der Susanne Kocher. Und das war ein Riesenplausch. Man hätte eigentlich noch wollen, die am Anfang vom Leben machen, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt, weil ich wieder weg bin. Und das mit dem Wasser, das ist einfach ein Thema. Ich dachte, ich habe überall Wasser in Prättigau. Mhm. Und habe ein bisschen geschaut und dachte, doch, da kannst du was damit machen. Und die Horizont, die ich gemacht habe, das ist für mich nicht unbedingt Landschaft. Das ist fast eine Übung von Licht und Farbe. Mhm. Oder weil das Licht hat eine Farbe. Als Fotograf in der Schule oder auch in der Mode, überall. Das Licht muss immer neutral sein. Das Weiß, also weiß das 5000, weiß auch nicht, Kelvin oder was. Ja. Und das Licht ist nie weiß. Das Licht ist gelb, ist blau, ist grün. Oder? Und ich habe das einfach ein bisschen oft auch zum Zeigen der Leute. Das Licht ist nicht nur das Licht, das ist auch die Farbe. Oder? Mhm. Und das war ein bisschen Übung. Und ich wollte die Landschaft reduzieren, dass es ein bisschen auch poetisch ist. Also Man schaut ja eigentlich, man hat eine Landschaft, einen Berg, See, Häusle und alles. Und das Auge erfasst ja nie alles. Oder das Auge ist wie ein Laser. Das heisst, man kann es wohl genau anschauen und dann sieht man genau das scharf und genau. Und der Rest nimmt man wahr. Und ich wollte es schon ausschalten. Ich wollte einfach nur noch den Ausschnitt, den ich interessant gefunden habe. Und vor allem auch habe ich in diesen Fotos überhaupt keine menschliche Spur haben. Also wir sind am Morgen um 6 Uhr mit dem ersten Siebni. Ah, wir sind mit dem ersten Arbeiter auf dem Riesenhof. Es war doch dunkel gewesen. Und dann zurückwärts mit dem Sessellift auf. Das war lustig. Und nein, also ich möglich, dass ich morgen wieder anfange, einen Menschen zu fotografieren. Also, ich mache ein bisschen nach dem Nussprinzip. Mhm. Wenn man so etwas anspricht, dann probiere ich es umzusetzen. Nicht? Und es ist ja auch da, dass ich so etwas anfange. Und es geht nicht weiter. Vielleicht muss ich zurück tun und dann probiere ich es das nächste Mal nochmal. Aber es ist schon noch jetzt, vor allem jetzt nach dem Nussprinzip.
Nehmen wir an, du tust heutzutage auch digital fotografieren. Oder bist du wie vor 50 Jahren noch mit einer analogen Kamera und mit Fotoentwickler?
Es gibt viele Junge, die das wieder machen.
Wo das machen?
Ja, weil das schon wieder. Schaut man zurück. Nicht? Ich habe lang nicht digital fotografiert. Mhm. Weil für mich das Problem war, zu der Zeit, als das Digitale kam, habe ich viel Kosmetik gemacht. Das heißt, ich habe viel mit Haut geschafft. Und etwas vom Schwierigsten in der Foto ist, den Hautton gut zu machen. Und weil ich als Farbe, oder? In der Farbe gemacht habe. Und zum Beispiel auch die guten Porträts, die klassischen Porträts, auch für 60er, 70er, 80er, 90er Jahre oder jetzt noch, machen alle schwarz-weiß. Und das ist ja kein Geheimnis. Dann hast du kein Problem. Dann hast du Grautöne. Oder? Mhm. Das ist viel einfacher als ein genauer Hautton. Nicht? Und dann habe ich per Zufall eine Werbekampagne gemacht für. Was war das? Givenchy. Für Kosmetik. Mhm. Make-up. Und dann hat mir der Künstlerleiter gesagt: hey, hast du ein Werk gut, das ein Bild bearbeitet und so? Ich dachte, nein, ich will nicht wirklich. Habe ich mir immer gesagt, ich habe es wäre. Und dann bin ich zu lernen. Und dann habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Und ich arbeite jetzt seit 20 Jahren mit ihr. Und die ist sensationell. Und die macht es halt einfach, wie soll ich sagen, das Feeling dafür und die Farbe. Und also, seitdem mache ich digital. Und das Digitale hat einen riesen Vorteil. Also es macht nicht eine bessere Foto, aber es hat, was das Digital vor allem gebracht hat, ich glaube im Film genau auch, ist die Sensibilität. Das heißt, du kannst digital mit Kerzenlicht arbeiten. Ich habe es auch probiert früher schon, aber es war hart gewesen, oder? Und hast Achtelsekunden gehabt und so. Und jetzt mit dem Digitalen kannst du mit relativ wenig Aufwand, kannst du Stimmung erzeugen. Und das siehst du im Film, siehst du das gut auch. Du kannst mit dem Licht zur Nacht draussen, das langt, nicht? Und von dem her musst du nicht einen ganzen Sattelschlepper voll Skiwerfer mitnehmen. Und erstens, von den Kosten her ist es viel besser. Und darum das Digitale so. Außer die haben die Idee für das Analog wieder, so was machen. Die haben alles behalten, die alte Kamera. Mache ich digital, weil es ist besser geworden als der Film. Also der Film, der silber beschichtete Film. Nicht? Mhm. Also von dem her habe ich nicht das Gefühl, ich gehe zurück. Und das Digital wird von Jahr zu Jahr besser. Ja.
Mhm. Aber du bist nicht einer, der eigentlich retromäßig lebt. Du schaust vorwärts in den Sachen, du machst die Ideen, die du realisierst. Retro ist nicht so dein Ding. Sehe ich das richtig?
Ja, Retro. Da, ja. Man sieht immer, was schon passiert ist. Nicht? Aber was soll ich sagen? Es war viel noch zu jung, um zurückzuschauen. Oder wenn ich sage, ja, jetzt mag ich nicht mehr, ich mag jetzt nicht mehr. Jetzt schaue ich noch die alten Dinge durch und schaue und vielleicht ein Buch oder eine Ausstellung. Aber nein, was heute interessiert mich am Morgen. Und das Gestern war irgendwie schön gewesen. habe zum Beispiel mit der Mode sehr genossen. Also die Modewelt, in der ich gelebt habe, vor allem zwischen 20 und 30, als ich wirklich dabei war, ich muss sagen, das war toll. Es war auch toll, weil es sind Menschen, die kommen von allen verschiedenen Ländern, verschiedenen sozialen Schichten. Sehr farbig, aber es funktioniert. Und alle ziehen am gleichen Strich. Du kannst mit ihnen arbeiten. Jeder probiert das Beste, um etwas Gescheites zu machen. Und das ist für mich die schönste Erinnerung an die Zeit. Mhm. Oder? Ja. Mhm. Wäre ich froh, es würde so weitergehen.
Ja. Ja. Monty Python sagen «Now for something completely different». Ich möchte jetzt gerade auch mal machen. Mhm. Eine weitere Leidenschaft, die ich weiss, die du hast, ist Architektur. Hat das einen Zusammenhang, Fotografieren, Architektur? Oder wie bringst du das unter einen Hut? Oder muss das
ja,
unter
einen Hut? Ja, ich bin dran. Nein, ich sage dir, wo parallel sind. Ich habe ein Haus gebaut. Mein erstes Haus. Und klar, habe ich eigentlich nicht gross mit Architektur abgegeben. Und dann, als ich ihn gehuset habe, habe ich gedacht, man hätte das können anders, man hätte das können anders machen und so weiter. Aber gut, ich habe mir nicht leisten können, das abzubrechen und neu bauen. Aber ich habe mich dann mehr und mehr damit befasst. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich in tollen Häusern arbeiten konnte. Und habe die schon ein bisschen angeschaut. Also, ich habe in einem Haus geschafft von Frank Lloyd Wright, ich habe in einem Haus geschafft von Mies van der Rohe, ein sensationelles Haus. Ich habe auch in schönen Architekturhäusern in Frankreich geschafft. Und dann siehst du natürlich, was anders ist, was besser ist. Und dann haben wir mit meiner Frau zusammen, wo ist sie? haben wir zusammen das Haus in Saas gekauft und haben das dann schlussendlich selber umgebaut. Und ich habe ein bisschen gezeichnet und wir haben Zeit gehabt. Und wir haben miteinander gesagt, das nicht. Und wir haben ihn müssen pressieren. Und irgendwie haben wir das Gefühl, am Schluss ist es eigentlich recht gut gekommen. Und dann hatte ich einen Stall nebenan. Und der hat mir dann nichts genützt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, was mache ich mit dem Stall? Habe ihn abgerupft und habe ihn neu aufgebaut, zum Vermieten. Nicht? Das ist so ein bisschen die Ergänzung zur AHV. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe das Gespür für den Raum, das Gespür für das Licht. Und ich habe dann auch gesehen, wie die Parallelen, die es hat. Weil die Modefotos, das ist eine Person, die muss man auswählen, klar, Person, die gestalten wir, die ist so und so angelegt und alles. Aber die Person setzt man in einen Raum. Der ist entweder inwendig oder draußen, in der Natur oder was immer, oder in der Stadt oder in der Straße. Aber es ist immer eine Person in einem Umfeld, oder? Und ich habe viel im Studio geschafft. Und ich habe viel probiert, einen Raum im Studio zu kreieren. Und auch Räumlichkeit mit dem Licht zu kreieren, nicht? Und man schafft in 3 Dimensionen am Studio. Also man baut es so auf 3-dimensional und es kommt nachher 2-dimensional. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich in der Architektur umgekehrt verläuft. Man skizziert 2-dimensional und es kommt nachher 3-dimensional. Also das passt zusammen. Also für mich passt es total zusammen. Und ich will das auch weiterverfolgen, weil es geht in an dir. Mhm. Ja. Und für mich ist natürlich alles, was ich neu mache, also etwas anderes, ist eine Erweiterung für mich. Mhm. Oder?
Mhm. Also ich weiss von Leuten, die selber gebaut haben, irgendwann verlieren sie sich dann immer fast in den Details. Ist dir das auch passiert? Oder hast du können wieder einen Schritt zurücktreten. Weißt du, ob es jetzt das hellgrüne Blättel sind oder dunkelgrüne und da dreht man den Verstör mit der Zeit. Ob das Brünneli da steht oder dort. Oder kannst du dort wieder zurücktreten?
Ja, da habe ich kein Problem. Absolut nicht. Weil erstens mal, aber ob die Blättel grün sind oder blau sind, oder jeder hat seinen Geschmack, jeder hat seine Dinge. Aber das Wichtigste ist, dass das Haus funktioniert. Das heisst, der Ablauf, wie du wohnst.
Ja.
Und auch das Licht. Du kommst vom Dunkeln ins Helle, kommst vom Engen ins Weite. Ich glaube, ein Haus muss eine gewisse Spannung haben. Und nachher dann, du Blättchen und alles klar, ich habe meinen Geschmack. Ich weiß, was ich will. Und meine Frau weiß sehr gut, was sie will auch. Und wir finden immer eine Lösung. Aber nein, ich probiere natürlich, ich bin ein Minimalist, ich probiere zu reduzieren. Und grosszügig sein und keinen Platz verschenken. Also, nachher die Details sind wichtig, aber die Details müssen vor allem zuerst mal gelöst werden. Es funktioniert und dann nachher gut. Es muss verheben, oder? Jetzt man könnte vielfach ein Haus, wo grau ist, kann man auch weiß machen oder schwarz, ich weiß es auch nicht. Also, es gibt dort sicher, Gott, irgendwann geht es dir nicht mehr. Also, ich würde jetzt nicht Tapete in ein Mies Wanderhaus hineinkleben. aber wichtig ist, denke ich, auch als alle, die etwas Kreatives machen, ob es Modezeichner sind oder Architekten oder Fotografen auch, oder was immer, wird es etwas machen, das verhebt. Und zwar zeitlich verhebt.
Also für dich selber oder für andere? Wie meinst du verheben?
Verheben, das heisst, dass es überlebt. Mhm. Also der Jeans gemacht hat, der hat gewonnen. Der hat das ein paar hundert Jahre. Nicht? Und ich weiss, dass auch noch einer von dir viel geschafft hat, der hat immer davon geträumt, Kleider zu machen, die man ewig tragen kann. Nicht? Also, oder? Und das ist schon stark. Ich auch, wenn ich also ein Haus. Das muss 100 Jahre, 200 Jahre haben eigentlich. Und man sollte nicht nach zwei Jahren die Küche wieder ausrufen und das Badzimmer nicht machen. Und also von dem her denke ich, mit dem meine ich verheben, sollte ich dauerhaft bleiben. Und eben, weißt du, man sagt Mode, Modefotograf. Eigentlich soll man sagen Bekleidungsfotograf. Weil die Mode ist überall. Die Mode ist in der Musik, die Mode ist im in der Architektur, im Design. Design ist ja wahnsinnig, was Mode ist. Und die Mode ist überall. Die Mode ist, heute ist modisch. Oder morgen ist, was heute modisch ist, morgen nicht mehr modisch. Also, darum sage ich, es ist alle, glaube ich, also ich habe eine gute Begegnung gemacht mit einem Architekt, mit dem habe ich bauen wollen. Es hätte leider aus anderen Gründen nicht geklappt. Das war John Caminada. Mhm. Und da haben wir eigentlich relativ wenig gesagt. Aber hat mir zum Beispiel gesagt, schau, erstens, du baust immer am schlechtesten Fleck vom Land. Dann hast du das gute Land rundum. Und auch so im Haus, weißt du, der Gang und so Zeug, wo die Leute einfach machen, so einen banalen Gang und so. Gesagt, die Wertschöpfung macht man dort, was am schwierigsten ist. Und da hat er so recht gehabt. Mhm. Ja, weißt du? Und auch, weißt du, das WC, das Badzimmer, mit den meisten Häusern sieht das wirklich aus wie das WC und das Badzimmer. Da wird gar nicht lange drin sein. Oder?
Ja.
Ja, und da musst du wirklich dort, glaube ich, ist einiges zu machen. Mhm.
Also da gehen dir die Ideen auch nicht aus, nicht mehr. Also du könntest in Sachen Häuser bauen, wärst du, oder bist du voll parat eigentlich, um das weitergehen?
Schau, das Risiko geht sicher ein. Ja. Ich würde jetzt nicht ein paar Millionen mehr investieren morgen. Nein, es ist eine Challenge. Was ich meine. Aber bis jetzt haben sie es für mich gemacht. Also kann niemand reklamieren. Aber die Leute, die in dem Häuschen wohnen, sind sehr zufrieden. Das ist die zweite Partei jetzt. Wir sind sehr zufrieden in unserem Haus. Und du schaust immer wieder, kannst du etwas verbessern. Was ich meine, das. Aber ich glaube, dass natürlich die Architektur Zeit braucht. Mhm. Und viele Leute nicht bereit sind, einem Architekt genug Zeit zu geben. Weil es kommt natürlich teurer. Was ich meine, du kannst nicht das anpfeffern in zwei, drei Stunden. Oder? Du brauchst Zeit und du musst vor allem so lange arbeiten, bis du sagst, so, jetzt verhebt es. Und das ist leider nicht gerade oft der Fall.
Ja. Ja, ja. Spannend, wenn wir eigentlich von zweidimensionaler Fotografie in dreidimensional geraten sind. Ich möchte den Leuten eine Chance geben, vielleicht habt ihr auch noch eine Frage an den Lothar, sei es Fotografie betreffend, die Architektur oder was auch immer. Promis, vielleicht ist das noch das Thema.
Wo hast du die tolle Frau Leslie?
Ich habe sie in Paris kennengelernt.
Und ist Me Too dort auch schon ein Thema gewesen?
Wieso? Nein, Me Too ist immer ein Thema. Das Problem war, es hat immer von denen gehabt. Weißt du, ich meine, es hat immer gehabt. Klar, man hat es mehr unter dem Deckel behalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe natürlich viele Geschichten gehört. Und jetzt sind ein paar Frauen, zum Glück, haben sie gesagt, so, jetzt langt es. Und da bin ich total einverstanden, weil da ist natürlich viel Scheiße betrieben worden, muss ich ehrlich sagen. Es hat natürlich Modellagenturen in Frankreich vor allem. Und was will ich sagen? Die hübschen Mädchen ziehen natürlich viel an. Oder? Was ich meine, das ist schon immer so gewesen. Und sollte ich was ausnützen. Und die Mädchen sind und da sehr jung und noch nicht wirklich stark genug. Nicht alle, aber es hat. Und haben sie sich nachher auch bereut und sind auch natürlich eben. Da ist viel passiert, da ist vergewaltigt worden, da ist mit Drogen viel passiert, da ist einiges passiert, nicht? Und klar, das sollte nicht passieren, das ist ganz...
Ich kenne ja dich schon lange und es ist eins, was mich doch verwundert als Basler, dass die Höhenluft da oben offensichtlich nicht nur für Tuberkulose gut war. Wenn ich denke, dass der Peter Knapp, der Robby Käppeli, du, der Presser, sind alle da oben gross geworden, körperlich.
Und du meinst, mit gesunder Luft zu tun?
Genau. Mhm. Ist das die gesunde Luft? Dann könnte man das vielleicht in der Werbung
brauchen. Ich weiß nicht, du müsstest es vielleicht in der Höhenklinik mal nachfragen.
Genau.
Aber es ist ein Zufall. Also das mit dem Peter, nicht? Ich bin ja gut aufgewachsen, bin 66 weggezogen. Und der Peter hat im 64 sein Haus gebaut. Und er ist ja kein Bündner und kein Kloster zu nichts, oder? Und als ich ihn getroffen habe, habe ich erfahren, dass er das Kloster sein Haus hat. Und er hat erfahren, dass ich von Saas komme. Und dann, zu allem anderen, hat es einen anderen zugegeben, seine Partnerin zur Zeit war von Rapperswil. Und ich habe 4 Häuser weiter gewohnt als sie. Habe aber zur Zeit nicht gewusst. Aber als ich von mir vom Haus in die Zeche gelaufen bin, habe ich ein paar Mal diese Frau gesehen. Eine grosse Frau mit einem Pelzmantel und einem Schäferhund. Sie ist über das Brückli, das Gemüsebrückli, hat es geheißen, drüber gelaufen. Und ich bin entgegengekommen, in die Schule gegangen. Ich habe zu mir gesagt, die passt so nicht daher. Nicht? Ja, und das war die Freundin von Peter. Nicht? Also, und den Presser habe ich in Paris kennengelernt, der Beat. Und wer hast du noch gesagt? Käppeli habe ich erst, doch habe ich einmal kennengelernt in Paris, hat er einen Skifilm vorgeführt, im Crazy Horse. Und ja, aber es ist natürlich auch ein tolles Ort. Ich meine, die Leute kommen daher, toll Skifahren, Natur und es ist ja Hollywood on the Rocks gewesen, das Kloster.
Wenn bist du mein Großvater, ja, 1956 bei Meissen im ersten Stock gewohnt, wo das Haus gebaut worden ist. Und in den 70er Jahren sind wir dann ins Dockyloch gezogen.
Okay.
Und meine erste Stelle war beim Robby Käppeli, wo noch der Peter Knapp nach Paris ist und er dann eben seine Filme gemacht hat.
Mhm.
Und den Presser kennen wir alle noch aus der wilden Zeit.
Okay.
Hat es noch weitere Fragen? Hat jemand noch?
Lothar, es war jetzt interessant, du hast gesagt, du seist 1966 weggegangen, richtig, und auch jetzt richtig Fotografie. Ich habe vorher gerade noch einmal nachgeschaut und der berühmte Fotografenfilm «Blow Up»,
ja,
ist 1966 gedreht worden. Und das ist dann gelaufen bis etwa 2000, wo dann die iPhone eingekommen sind und dann hat jeder können eigentlich, oder man hat auch zwischendrin gehört, ja das kann mein Kind ja auch. Es ist ja nicht so schwierig. Ich meine, wie hast du denn das erlebt? Also jetzt einerseits die Zeit, wo es wirklich professionell war, du hast auch vorher erzählt, das ganze Studio hat man müssen haben. Und dann ist die Mode ist eigentlich eine Scheinwelt, oder? Wo hast du die Grenzen denn gesehen? Oder?
Ja, die habe ich natürlich noch nicht gesehen am Anfang, weil ich habe das noch nicht alles kennt. Aber ich glaube, die Fotografen von den 50er Jahren, ich denke an Irving Penn zum Beispiel oder andere auch, die waren zuerst Fotografen gewesen. Und dann sind Modezeitschriften gekommen. Da war der Modefotograf noch nicht spezialisiert gewesen, oder? Also es sind Fotografen gewesen, haben gesagt, kannst du uns mal 6 Seiten Mode schiessen. Und die Spezialisierung von der Modefotografie, das ist erst so gekommen in den 60er Jahren. Mitte 60er Jahre, würde ich sagen. Der Typisch von denen war Richard Avedon. Das ist der Modefotograf, was es gegeben hat. Nicht? Und wenn du sagst, wegen Blow-Up, der Film von Antonioni, der Blow-Up habe ich nicht gesehen, natürlich im 66. Da bin ich ja erst 13 gewesen, gar nicht ins Kino dürfen. Und ich weiß nur nachher, habe ich gelernt, dass die Rolle vom Fotograf dort und das Studio und alles haben sie David Bailey abgeschaut. Also er war eigentlich verkörpert in dem, oder? Der David Bailey. Und übrigens, eines von diesen Models war Jane Birkin, nicht? Magst du dich erinnern? Mhm. Und die habe ich auch fotografiert. Das ist meine erste Titelseite, die ich geschossen habe. Und das war für mich sehr nervös, weil ein paar Jahre früher hat man im Nachtclub noch geschaut, dass man bei 10 tanzen hätte können, zum Thema und früh. Magst du dich erinnern? Ja. Und dann 5 Jahre später habe ich sie vor der Linse. Ja, da war ich schon ein bisschen sprachlos. Aber eben das Klischee vom Modefotograf, das ist sicher dort ein bisschen passiert. Und das Klischee existiert wahrscheinlich auch heute noch, das gibt es auch. Aber die, die ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Ambition haben, das sind nicht nur die, eben, die mit den jungen Mädchen ins Restaurant gehen. Und, weißt du, ich meine, das Heidi Klum können sie von mir aus auf den Mond schiessen. Weil was die natürlich propagiert am Fernsehen, finde ich jetzt aber eine Schande, ehrlich gesagt. Es gibt den Leuten einen schlechten Eindruck. Und das ist ausnützend. Die macht ausnützend. Also die MeToo-Bewegung könnte jetzt dort eingreifen. Weil wie die Models, die eh kein Geld bekommen, wie die behandelt und mit denen redet, das würde ich mir nicht erlauben. Also, weißt du, hast das Wichtigste, wenn du jemanden gegenüber hast, ist, dass du den Respekt hast für dich. Wer immer das ist. Oder? Und das geht natürlich eben in dem, was ist jetzt? Supermodel. Ja, das ist, ich habe es einmal geschaut, ich habe nach 10 Minuten nicht mehr schauen können. Das ist so nicht Realität. Weißt? Das heißt, du sagst, es ist eine Skiwelt. Wieso meinst du, es ist eine Skiwelt?
Ja, weil wenn man tut, sag mal, du bist ja dann nicht nur als freier Fotograf unterwegs gewesen, sondern auch als bezahlter Fotograf. Also du hast für, sag mal, L'Oréal hast du geschafft. Und L'Oréal ist, ich bin es mir wert, heisst doch der Spruch. Und dort geht es ja darum, dass man etwas verkauft.
Und es geht immer darum, verkauft, dass man etwas verkauft.
Eben. Und dass man etwas verkauft, sagt man, okay, gut. Und ich sag mal, in der Modefotografie ist das auch passiert. Eine Fotografie ist ja nicht Realität am Ende, oder? Fotografie ist einfach ein Ausschnitt aus irgendetwas, was war. Aber dann sage ich, wenn dein Auftrag ist ja nicht war, ist der Auftrag nicht war, mach einfach mal ein Foto, oder? Sondern der Art Director ist
dort. Du musst unterscheiden zwischen redaktionell, Journalismus und Werbung. Oder? Es sind zwei Schuhe. Vom Journalismus kann kein Fotograf leben. Vielleicht in den 50er Jahren, wo Zeitschriften sich noch verkauft haben. Aber, soll ich das sagen? Jede Modefoto geht es darum, das Kleid, das du fotografierst, zu verkaufen. Wie du das in die Szene setzt, das ist meine Freiheit. Oder? Aber das Kleid ist immer das Kleid. Und das wird ausgesucht von der Redaktion. Die schauen, wo sind die schönsten Kleider, wenn wir fotografieren und so weiter, und die werden fotografiert. Ob es draußen ist oder im Studio, ist eigentlich belanglos. Aber was passiert ist in der Presse, ist, dass die Heftchen mit dem Fernseher und jetzt natürlich mit dem Internet haben sich immer schlechter verkauft, weil es andere Orte gab. Und das Internet braucht Masse und nicht Qualität. Und im Moment, das hat schon angefangen in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, haben die Heftchen nicht genug verkauft. Also haben sie gelebt von der Werbeseite. Und die Werbeseite gekauft haben, die haben gesagt, ja, wenn ich schon für 1 Million im Jahr Werbeseiten kaufe bei euch, dann will ich mein Zeug auch sehen. Oder? Will ich mein Produkt auch im redaktionellen Teil sehen. Und so, nach und nach, ist der Journalismus in der Modewelt verloren gegangen. Und jetzt gibt es ja kaum mehr Modezeitschriften. Und qualitativ ist es auch nicht mehr. Und jetzt sind, auf dem Internet haben wir die Influencers. Und auch die Influencers, die werden bezahlt. Also L'Oréal hat x Influencer angestellt, um für die sozusagen unter dem Deckmantel, das ist meine persönliche Meinung, verkaufen die tonnenweise Sachen für Milliarden. Nicht? Also, aber eben der Unterschied Werbung und obwohl in der Werbung kannst du auch hier und da weißt, viel Freiheit haben. Es ist nicht unbedingt, soll ich sagen, schlecht. Und du hast ja schon gerade gestorben vor einem Monat, der Oliveira Toscani. Der hat ja das probiert, auf eine andere Ebene zu bringen, die Werbung. Und ja, das ist mir auch gelungen. Und es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, zum kreativ zu sein, zum auch beeinflussen, wenn man so will. Oder? Weil gerade in der Mode, meine, am Schluss, das Bild für Frau, es geht um das Bild für Frau. Und da habe ich eine Verantwortung dafür als Modefotograf. Und die Redakteurin und Chefredakteurin und Zeitschrift haben eine Verantwortung. Das heisst, was verkauft man der Frau? Im Moment hat es noch nie so viele Frauen gesehen, die Veränderungen machen, chirurgische Veränderungen und alles. Und das ist heute nicht mehr, wie soll ich sagen, es gehört dazu, aber das kommt auch darum, weil man Schönheitsideal schafft. Und die Schönheitsideal sind ideal. Aber das ist nicht die Realität, oder? Aber ich glaube, das ist schon immer so gewesen und das wird so bleiben. Und das ist auch so in x anderen Kulturen. Also, ich probiere zu machen, was ich denke, ist gut. Weil Schönheit ist ein sehr subjektiver Begriff. Jeder denkt, etwas anderes ist schön, nicht? Ob's eine Frau ist ein Bild, eine Musik. Da hat jeder seine eigenen Vorstellungen und zeigen, was er berührt. Nicht? Ja.
Vielleicht wird Mode eh hinfällig, wenn man jetzt denkt, die Partnerin von Kanye West, die ein durchsichtiges Kleid anlegt. Also heutzutage, vielleicht braucht es das auch künftig nicht mehr, Mode, sondern man hat dann einfach das Kaisers neue Kleider an. Das
ist ja, ich würde es nicht wagen, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Lothar Schmid, herzlichen Dank, dass du vorbeikommen bist. Ich danke euch auch vielmals. Herzlichen vielmals.
Tick, tack, tock.